möchte Sie heute Morgen begrüßen und freue mich, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Wir sind in der Gegenwart Jesu versammelt und er gibt uns die Ermutigung, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an, euch wird aufgetan. Wir wollen miteinander das Lied singen, Sonne der Gerechtigkeit, 218. Wir singen das ganze Lied 218. Wir wollen beten. Du, unser lieber Gott und unser Herr, an diesem Morgen wollen wir dir danken, weil wir uns freuen an diesem neuen Tag, der doch dein Tag ist. Wir freuen uns an dem Sonnenschein, an dem Leben, das du gibst. Und wir sind bewegt auch über all dem, was wir erleben und erfahren in unseren Tagen. Du kannst festgefügte Mauern aufstoßen und die Geschicke wenden. Darum bitten wir dich heute an diesem Tag, dass du mehr wirkst in unserem Volk als nur äußere Veränderungen. Du kannst doch Gerechtigkeit wirken und Frieden schaffen. In unserem Herzen, in unserer Stadt und in unserem Land. Wir bitten dich um eine Erneuerung, die von dir kommt. Wir bitten dich um Veränderungen, die dein Geist wirkt. Und dazu gib uns jetzt das Hören auf deine Stimme, auf dein Wort, dass du uns gebrauchen kannst zu deinem Dienst und zu deinem Lob. Und wir danken dir, dass du Gebet erhörst, dass wir dir sagen dürfen, was uns bedrängt und bewegt, auch jetzt in der Stille, wenn wir zu dir rufen. Wir beten weiter in der Stille. Danke, Herr, dass du hörst. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Amen. Wir lesen den Psalm 85. Der Chor hat das Thema dieses Gottesdienstes wieder aufgenommen. Es geht heute um die Erhörung des Gebets. Was wir in seinem Namen bitten, das will Gott hören und tun. Psalm 85, da geht es um die Nöte des Volkes Israel und um neue Zuwendung Gottes. Und das gilt auch uns und unserem Volk. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zornes, hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Sänger das so auswendig singen, ich will dir vertrauen, dann soll das bei uns die Antwort hervorrufen, ich will dir vertrauen. Wir wollen miteinander singen, wer nur den lieben Gott lässt walten, 298. Wir singen die ersten beiden Verse und dann 5 und 6. Viele von ihnen tragen ja viele Not mit sich herum. Und mich bedrückt das auch immer wieder, wenn man daran denkt und das weiß. Aber dann, wenn wir so ein Lied singen, dann kriegt man plötzlich wieder freien Raum. Wenn man weiß, ich darf meine Sorgen bei Gott ablegen und Gott kennt sie und Gott löst sie. Wie? Da will ich gespannt darauf warten. Jetzt haben wir heute als Predigtext Lukas 18, Gleichnis, das Jesus erzählt, um uns etwas Wichtiges vom Beten zu verdeutlichen. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Liebe Gemeinde, Sie können die Wirkung des Gebets überhaupt nie überschätzen. Das Gebet ist die Macht, die die Welt bewegt. Gott hört Gebet. Wenn als in Gesprächen immer wieder Leute sagen, sie verstünden das mit dem christlichen Glauben nicht und sie hätten da Schwierigkeiten bei dieser oder jener Lehre, dann kann ich oft sagen, verstehen kann ich das mit dem Gebet am allerwenigsten. Sagen Sie mal im Ernst, da liegen Sie zu Hause im Bett und legen Gott ihre Sorgen hin. Sie brauchen noch nicht mal die Lippen zu bewegen. Meinen Sie, das würde der ewige Gott hören? Ja. Und Gott hat so viele Bestätigungen darauf gelegt, so viele Versicherungen uns gegeben, dass er durch das Gebet wirken will, auf das Gebet hin antworten will. Und wir können durch das Gebet Einfluss nehmen. Es bewegt heute immer wieder uns, wie wir auch in die Abläufe der Weltgeschichte besser mitwirken können. Sollen wir unsere Stimme erheben? Sollen wir Resolutionen verfassen? Sollen wir uns zu Wort melden? Ja, die Gemeinde hat eine Möglichkeit, auf die Abläufe des Weltgeschehens Einfluss zu nehmen. Durch das Gebet. Sie können durch das Gebet Menschen bestimmen. Sie können durch das Gebet Wirkungen hervorrufen. Sie können vordringen bis durch verschlossene Mauern hindurch. Und für Gott gibt es nichts Unmögliches, gar nichts Unmögliches. Wir werden einmal in der Ewigkeit staunen, was in dieser Welt geschehen ist, nur weil Beter da waren. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Sie kennen diesen Vers von Reinhold Schneider. Wir müssen mehr beten, weil Gott Dinge tun kann, die kein Mensch ahnt. Gott ist größer als alles, was auch sonst sein kann. Und wir haben Verantwortung für die Menschen um uns her, für diese Welt, für unser Land. Wir wollen beten. Und ich will heute darüber reden und es an diesem Beispiel Jesu einmal verdeutlichen. Beten ist für Leute, die wehrlos an die Wand gedrückt sind. Es ist gut, wenn sie in dieser Welt viele Möglichkeiten haben, mitzuwirken und Entscheidungen zu fällen. Dann wirken sie nur, benutzen sie ihre Möglichkeiten, setzen sie ihren Namen, ihre Stellung ein und wirken sie für Gerechtigkeit und für das Gute. Aber wir werden oft die Erfahrung machen, dass unsere Wirkungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Darum spricht mich das an, dass Jesus seine Jünger und den Gemeindekreis und die Christen vergleicht mit einer rechtlosen Witwe. Wissen Sie, was Witwendasein eigentlich bedeutet? Haben Sie es mal erzählt bekommen? Von dem Augenblick des Todes an fühlen sich Witwen missbraucht und mit Ellbogen auf die Seite geschubst. Das kann man oft hören, dass Witwen sagen, ich bin wie ein Garten ohne Zaun. Da schmeißt jeder seine Steine rein und mich nimmt man gar nicht zur Kenntnis. Ich bin noch da, aber wie Luft geht man an mir vorbei. Das war noch ganz anders, als mein Mann gelebt hat. Aber jetzt, was kann ich denn noch tun? Vielleicht der ein oder andere begegnet mir noch mit ein paar Nettigkeiten, aber ich bin doch wehrlos, ich kann nichts mehr aufhalten, ich kann nichts mehr tun. Und damit vergleicht Jesus die Christen. Was können sie in der Welt tun? Sollen sie Politik machen? Sollen sie Intrigen spinnen? Sollen sie diplomatisch irgendwelche Wege erschleichen? Sie werden nicht sehr weit kommen. Es ist noch nie gut gegangen, wenn Christen Macht gebraucht haben, irdische Macht, und gemeint haben, für Gott einzusetzen. Darum erinnert Jesus an diese wehrlose Witwe. Diese wehrlose Witwe, die hat eins entdeckt, ich darf bitten. Und es ging da um eine ganz irdische Sache, die bei einem Gericht angängig war. Ein Widersacher war da. Was war denn da passiert? Hat da irgendjemand sie verklagt? Hat da jemand sie aus der Wohnung herausdrücken wollen? Hat da jemand ihr vielleicht das Haus wegnehmen wollen? Oder hat er die Kinder abspenstig gemacht? Ging es da um Unterhaltszahlungen? Oder was war denn das? Ein Widersacher, gegen den sie nicht viel ausrichten kann. Der hat Ehre, Macht und Ruhm. Aber diese Witwe, sie bittet. Wir sollten ganz neu entdecken, was Jesus uns hier groß macht. Beten. Damit könnt ihr viel, viel mehr bestimmen als all die Gewaltigen der Welt. Durch das Gebet könnt ihr wirken. Durch das Gebet könnt ihr Großes tun. Und es soll uns nie bedrücken, wenn wir meinen, wir sind irgendwo an den Rand geschubst und die anderen nehmen uns nicht ernst. Es mag sogar so sein, dass die Gemeinde der Gläubigen eine Gruppe von Stillen im Lande ist, die nicht viel tun, nicht viel reden, nicht viel wirken. Und die anderen nehmen nicht viel Kenntnis von ihnen, aber durchs Gebet nehmen sie Einfluss, wie diese bittende Witwe. Und wenn man einmal in der Bibel nachschaut, wo waren denn die großen Beter? Jakobus schreibt in seinem Brief, Elia war ein Mensch wie wir. Ein schwacher, einfacher Mensch, aber er betete und es regnete nicht 3 Jahre und 3 Monate. Und dann stand er oben auf dem Karmel und beugt noch einmal seine Knie. Und dann ziehen die Wolken sich zusammen und es regnet über das ausgedörrte Israel. Ein Mensch wie Sie, wie du und ich, nur betend war er. Durch das Gebet hat er die Welt bewegt. Durch das Gebet hat er die Abläufe bestimmt. Wir sollten auch, wenn wir in diesen Tagen Zeitungen lesen und Fernsehnachrichten verfolgen, beten, beten, Fürbitte tun. Ich denke an den Abraham, der als Beduine im Ausland lebt, von Gott in die Fremde geführt, die Einheimischen nehmen nicht viel Kenntnis von ihm. Er sitzt vor seinem Zelt und er blickt hinunter und sieht, dort unten ist die gottlose Stadt Sodom. Und er spürt, wie das Gericht Gottes über dieser Stadt Sodom liegt. Und dann bittet er und sagt, Herr, lass doch dein Gericht jetzt noch nicht über Sodom anbrechen. Halte es zurück. Du bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Ich bitte dich für diese Stadt. Was hat denn dort Abraham in dieser Stadt Sodom gehabt? Er hat kein Grundstück und kein Bankkonto dort gehabt. Er hatte gar kein Interesse daran, als dass er für die Welt beten kann. Und es ist was Großes, wenn man Fürbitte tut, Weltverantwortung in der Fürbitte treibt, im Gebet. Oder von den ersten Christen lesen wir, wie Petrus und Johannes im Gefängnis waren und dann kam das Urteil, das diesen ersten Christen sofort Redeverbot auferlegt. Es war ein heikler Punkt. Nachher soll es ja jetzt noch zu schrecklichen Hinrichtungen kommen in Jerusalem. Und in dieser kritischen Stunde versammelt sich die Gemeinde. Und dann heißt es, sie beten, sie rufen einmütig zu Gott. Gib deinen Knechten mit Freimut zu reden, dein Wort. Und da sie so beteten, bewegte sich die Stätte. Und das war für diese Christen der Anfang. Wir wollen jetzt mutig weitergehen und wissen, für Gott gibt's nichts Unmögliches mehr. Gott wird auch in einer Welt der Feindschaft und der Widerstände seinem Evangelium Bahn brechen. Jetzt etwas Zweites. Diese Frau weiß, wo die Fäden zusammenlaufen. Oder wir können jetzt sagen von unserem Gebet, wir wissen, wo die Fäden zusammenlaufen. Das Erste war mir wichtig, es ist eine rechtlose, an die Wand gedrückte Frau gewesen. Ein Bild für uns. Wehrlos, ohne großen Einfluss und doch mit allen Möglichkeiten. Das Zweite, sie weiß, wo die Fäden zusammenlaufen. Also Gott sei Dank gibt's heute andere Richter als die, die Jesus im Beispiel verwendet. Es ist ja interessant, dass Jesus überhaupt so anstößig redet, damit verletzt er doch. Das muss ja ein sehr korrupter Beamter gewesen sein, dieser Richter. Oder war er nur so vertrottelt, dass er vor seinem Bierchen saß und sagt, mich soll keiner stören, wenn ich Feierabend habe und ich kümmere mich nicht so drum, Hauptsache mein Geschäft ist schnell abgewickelt und dann ziehe ich mich von meinem Schreibtisch zurück. Er war auf jeden Fall ein ungerechter Mann, ein widerlicher Typ, ein komischer Kauz, über den man sich nur ärgern kann. Aber diese Witwe, die hat ganz klar kombiniert und gesagt, meine Lage ist aussichtslos, nur der eine kann es wenden. Nur der eine kann es wenden. Dass er ungerecht war, hat sie nicht gestört. Sie hat gesagt, ich will all meine Kraft drauf verwenden, dass ich den einen, der meine Sache in der Hand hat, umändere, seine Meinung verändere. Und wenn Jesus das Beispiel macht, dann will er ja immer bestimmte Dinge uns verdeutlichen. Im Vergleich ist es immer so, dass nicht alles passt. Ich kann doch nicht beim Beten jetzt den ungerechten Richter auf den gerechten Gott vergleichen. Aber Jesus will sagen, wenn schon irdische Menschen, die Halunken sind, so reagieren, wie viel mehr handelt dann der ewige Gott an dir? Du kannst ja noch viel, viel mehr bei Gott erwarten. Bei dem gütigen Gott, der dich liebt, der dich sucht und der dir sein ganzes Erbarmen schenkt. Die Frau weiß, ich brauche nur das eine Ja. Und sie will diesem ungerechten Richter so lange auf der Glocke liegen und bei ihm schellen und sagen, und ich weiche nicht von hier weg, bis du mir Recht schaffst. Ich brauche nur dein Ja.
Und das hat der Jesus im ersten Vers dieses Gleichnisses gesagt. Wir sollten nicht nachlassen. Wir sollten anhaltend beten. Wir sollten dabei bleiben. Und so bietet diese Frau und macht uns damit ein Vorbild, wie man beten sollte. Lass dich doch nicht abhalten bei deinem Gebet. Wie oft kommt uns das vor über lange Wochen und manchmal auch Jahre der Krankheit hinweg, dass wir sagen, ich habe zu Gott gebetet und ich habe nichts gehört und nichts hat sich verändert. Du darfst weiter beten. Jesus macht dir Mut. Lass dich nicht abweisen. Es geht um unsere ganz persönlichen Sorgen, Ängste und Nöte, die wir bei Gott sagen dürfen. Aber es geht auch hier um die Weltnöte. Wenn Sie einmal dieses Gleichnis im Zusammenhang ansehen, dann wissen Sie, dass im Kapitel vorher in Lukas 17 Jesus davon redet, von seinem anbrechenden Gottesreich. Und das bewegt uns doch, dass doch in diesen Tagen, wo auch so viel Unrecht und Leid geschieht, überall in der Welt, wo Menschen leiden, Gottes Gerechtigkeit offenbar wird, dass Menschen sein Heil erfahren, betet doch mehr, leidet doch mit für diese Welt und ruft Gott an. Ich habe gedacht in diesen Tagen, wenn Entwicklungen sich einleiten, vor denen, an die vor einem halben Jahr niemand gedacht hat. Ich habe nie geglaubt, dass wir dieses Jahr keine inhaftierten Christen mehr in Russland haben oder dass die Mauertore sich öffnen. Waren das Politiker oder kann Gott Menschenherzen lenken? Es ist Gott ein kleines Unmöglichkeiten, doch plötzlich wach werden zu lassen. Jetzt möchte ich ganz anders beten, für die grauenhafte Not der Welt. Ich will beten gegen das massive Unrecht, das geschieht. Und ich will beten für alle die, die in einem aussichtslosen Kampf stehen. Herr, stärke sie doch, lass doch etwas aufgehen von deinem Wort. Ich will beten für unsere Stadt. Ich will für die jungen Menschen unserer Stadt bitten. Für die Menschen, die keinen Lebensinhalt mehr kennen. Ich will dafür beten, dass unser Volk wieder zurückfindet zur Quelle des Lebens beim ewigen Gott. Wir wissen doch, wo die Fäden zusammenlaufen. Wir wissen doch, was Weltgeschichte bestimmt. Darum liegt auf dem Gebet, auf der Fürbitte solch eine große Bedeutung. Drüben in der Kinderkirche haben Sie heute die Geschichte, wie das Volk Israel mit Gott haderte am Haderwasser. Und ich habe den Helfern bei der Vorbereitung eingeschärft, macht das den Kindern in früher Jugend wichtig. Mit Gott hadern ist furchtbar. Dann kann Gott uns nicht mehr segnen. Mit Gott streiten, gegen Gott die Faust ballen. Gott anklagen und sagen, Gott, wo bist du denn? Wir wissen doch, er ist nicht der ungerechte Richter. Er ist nicht ein Halunke und ein Kauz, sondern er ist der Vater, der mich liebt, der mich sucht, der mir nachgeht. Darum mein letzter, dritter Punkt, nutze deine Möglichkeiten. Jesus sagt, sollte Gott nicht viel mehr seine Auserwählten retten? Sie gehören zu den Auserwählten. Warum denn? Weil er für sie gestorben ist. Und Jesus hat das festgemacht mit dem Opfertod für sie und hat gesagt, für dich will ich eintreten. Und die Sorgen, die sie niederdrücken und die Ängste, die sie erzittern lassen, bewegen ihn doch. Sag es ihm doch, wisse es doch, er kennt dich und er weiß um deine Not. Und ich möchte das ganz neu lernen, für diese Welt fürbittend einzutreten, sollte er sie nicht erretten in einer Kürze. Aber Jesus sagt, wenn des Menschen Sohn kommen wird und Jesus wird kommen, so überraschend und unerwartet, noch viel unerwarteter. Als die Öffnung der Mauer wird einmal Jesus wiederkommen, sichtbar und Gericht halten. Meint ihr, fragt Jesus, ob er Glauben findet auf Erden? Ja, wie? Waren da Christen, die wach waren, die wussten, Er ist Herr und König, und vor ihm werden sich alle Knie beugen. Und das Ziel all der Weltgeschichte liegt nicht in diesem oder jenem Reich, nicht in Ost und West, nicht in diesem und in jenem System, nicht in dieser oder jener Freiheitsordnung, sondern liegt allein darin, dass ich Gott diene, dass ich für ihn lebe, auf sein Reich zugehe. Ich möchte auch für dieses Reich kämpfen und beten. War in den letzten Tagen in Südamerika, in Paraguay, Uruguay und Buenos und Argentinien unterwegs, und es hat mich am meisten beeindruckt, wie in dieser Riesenstadt Buenos Aires die Menschen in den Slums leben. Buenos Aires ist über 20 Mal so groß wie Stuttgart. Und dort leben Millionen Kinder und Jugendliche, die nur davon leben, dass sie den Müll abholen. Es gibt keine sonstige Müllabfuhr. Die holen den Müll in den Plastiksäcken und dann verlesen sie ihn. Das Papier zum Papier, und das verkaufen sie, was man sonst noch brauchen kann. Die Büchsen zum Eisen, und dann, das ist ihr Einkommen. Und dann nahmen mich Christen mit hinaus, dort wo sie ihre Hütten auf fremdem Gelände bauen. Unübersehbar diese Mückenschwärme, die um diese Müllsäcke herumkreisen, und dann sitzen sie da und lesen das auseinander. Und dann waren einige junge Prediger mit mir gegangen, die da draußen diese Kinder immer wieder sammeln und ihnen Suppen anbieten und dann mit ihnen die Schulaufgaben machen, um sie zur Bildung zu führen und ihnen Geschichten von Jesus erzählen und evangelisieren. Dann war das schönste Bild, wie diese Prediger diese schmutzigen, verdreckten Gesichter, so wie man es in Südamerika macht, an ihr Gesicht drücken und rechts und links einen Kuss drauf geben, Liebe spürbar machen. Eine Liebe, die alles überwindet und wo das hineinleuchtet bis in die Traurigkeit und das Dunkel dieser Welt. Ich will ganz anders dafür beten. Herr, lass doch du dein Licht anbrechen. Nicht bloß ein Kuss rechts und links draufgepappt, sondern noch viel mehr. Deine Liebe sollen Menschen erfahren, sollen verändert werden durch dein Wesen. Denn das ist das Größte, was wir in diesen Tagen sagen können, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Amen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die Verse 3 bis 6.
beten.
Du, unser ewiger, barmherziger Vater, wir wollen dir danken, dass deine Liebe so groß ist. Du stößt keinen hinaus, auch nicht, wo wir so oft dein Gebot übertreten haben und wo unsere Lippen so unrein sind, unsere Hände so bedreckt. Du bist ein gütiger, barmherziger Gott und deine Geduld ist so groß. Und du willst hören, was wir von dir erbitten. Wir dürfen es dir sagen. Und unsere kleinen und alltäglichen Sorgen und Nöte sind dir nicht unwichtig. Wir dürfen sie vor dich bringen und du hörst uns und du wirst Antwort geben und Rettung schenken. Aber wir dürfen dich auch bitten um das Anbrechen deines Reiches in unseren Tagen. Du kannst auch durch Menschen wirken und die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer vor dir, so klein und so leicht zu lenken. Wir möchten dich bitten, dass in diesen großen Veränderungen doch du wieder wirken kannst, dass Menschen eine Sehnsucht nach dir, der Quelle des Lebens, bekommen, dass Menschen sich umgestalten lassen von deiner Gerechtigkeit und nicht nur äußere Freiheit suchen, sondern die Freiheit, die du schenkst, dass wir befreit werden von allen dunklen Bindungen und erneuerte Menschen werden. Wir möchten dich in diesen Tagen bitten, dass du auch die Staatsmänner und die Verantwortlichen lenkst, dass Lösungen gefunden werden für die Menschen. Aber wir bitten dich auch für all die Gebiete dieser Welt, wo es dunkel ist, wo Leid herrscht, wo Menschen übervorteilt werden und wo Krieg herrscht. Erbarm du dich doch der Notleidenden und gib du all denen, die helfen wollen, Vollmacht, dass sie Zeichen setzen können deiner Liebe und deiner Güte. Wir wollen an diesem Tag dich auch bitten für die Kirchenwahlen. Wir danken dir, dass du deine Kirche bis heute erhalten hast und auch unserer Gemeinde Frieden geschenkt hast. Wir möchten dich bitten, dass du deine Gemeinde immer wieder erneuerst aus dem Evangelium, dass wir an der Welt dienen können und Licht und Salz sein können. Lass du das auch durch diese Wahlen heute geschehen. Und dann möchten wir bitten für all die, die jetzt auch nicht unter uns sein können. Du kennst die Kranken, die Einsamen und die Alten. Grüße sie, gib ihnen neue Kraft und erhalte in ihnen das Feuer des Glaubens, dass es nicht verlöscht, sondern dass es durchhält und die flackernde Flamme nicht vollends ausgelöscht wird. Das kannst du geben, dass sie in all dem Leiden auch fröhlich dir danken können und dich loben und dich preisen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Jetzt im Anschluss an den Gottesdienst ist der Wahlraum im unteren Saal geöffnet bis heute Abend 18 Uhr. Wenn es jetzt einen kleinen Andrang geben sollte, dann warten Sie doch noch etwas im Sonnenschein draußen. Wir sind so dankbar, dass die Helfer heute an diesem Tag diesen Dienst übernommen haben. Ich will Ihnen und auch den Kandidaten danken, die sich zur Verfügung gestellt haben. Es sind immer wieder neue Freunde unter uns, die wir herzlich begrüßen wollen. Ich hoffe, dass das schon durch Ihren Nebenmann oder Nebenfrau geschehen ist.
Da müssen Sie den Notizenzettel immer dabei haben. Das ist der gelbe Zettel, wo alles draufsteht. Am Bußtag haben wir zwei Gottesdienste. Das ist am Mittwoch in 8 Tagen. Ich will das nur heute schon sagen. Das ist ein wichtiger evangelischer Feiertag, dass wir den im Auge behalten. Aber zwei Gottesdienste haben wir da. Am kommenden Dienstagabend nach dem Bibeltraining ist um 20 Uhr ein Vortrag von Rektor Otto Schaude über die evangelische Bekenntnisschule in Reutlingen. Es sind ja Überlegungen da, ob so etwas auch in Stuttgart entstehen soll. Und alle, die sich da interessieren und das auch mittragen und bewegen, die möchte ich dazu einladen am Dienstag um 20 Uhr. Jetzt gehen Sie nachher einfach an dieser Bank da vorbei, wo die Gesangbücher sind, und sehen dort die verschiedenen Zettel. Das ist so ein kleiner blauer Zettel, den können Sie dann mitnehmen. Ab nächsten Sonntag haben wir hier wieder den Weihnachtsbüchertisch aufgebaut, weil uns das immer wieder wichtig ist, dass Sie auch andere Menschen, auch aus Ihrem Bekanntenkreis, mit einem Büchlein erquicken können, das hilft in der Krankheit oder auch im Suchen, auf dem Weg zum Glauben, in Zweifeln, dass sie das weitergeben. Dann sind Ende November diese Vorträge von Johannes Hansen. Wir können es doch noch behalten, machen wir noch ein Stückchen weiter. Das ist immer wieder wichtig, dass wir informiert sind. Sind die noch ausgeteilt worden? Die sind noch auf ihren Plätzen. Wenn Sie die mitnehmen, das ist so gedacht, dass man links auch reinschreiben kann, lieber Herr Meier. Und das dann einem gibt und sagt, ich möchte Sie dort einladen, ich nehme Sie im Wagen mit, wenn diese Vorträge von Johannes Hansen sind, Ende des Monats in der Stiftskirche. Hinten liegen dann auch noch mehr aus. Stefan, kommst du dran?
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es sagte vor einigen tausend Jahren vor Christus Hiob, die Person Hiob, und wir haben aus dem bewegten Leben von Hiob ein Theaterstück gemacht. Dazu möchten wir Sie ganz herzlich einladen. Dazu haben wir dieses Plakat drucken lassen. Wenn Sie das irgendwo sehen, sprechen Sie Freunde und Bekannte an. Es geht in diesem Theaterstück um menschliche Tiefen und göttliche Höhen. Es geht darum, um das Thema Leid. Literaturkritiker meinen, dass das Buch Hiob, oder sind sich darüber einig, dass das Buch Hiob eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur ist. Und wenn Sie Näheres darüber wissen wollen, wie die Person Hiob gelebt hat und wie er gelitten hat und wie Gott Hiob in diesem Leib begegnet ist, kommen Sie am Samstag um 19 Uhr, nächsten Samstag am 18.11.
Ich bin so erfreut, dass eine ganze Reihe Erwachsener einmal sich dieser Mühe unterzogen hat. 19 Uhr am Dienstag. Am Samstag, 19 Uhr am Samstag, Eintritt ist frei, dass Sie es weitersagen und bekannt machen. Wissen Sie, Zettel, das merken Sie selber, das hat wenig Sinn. Aber wenn Sie sich's vornehmen und wenn Sie es weitersagen und eine Antwort auf Ihre Frage, warum das Leid? An Ihren Plätzen liegt das Dankblatt von unserer Arbeit Hilfe für Brüder. Das ist vorne bei den Gesangbüchern reingelegt an ihrem Platz. Da stellen wir alle 2 Monate zusammen eine Reaktion, wie die Leute aus der dritten Welt danken für die Hilfe, die sie erfahren haben. Und es ist für uns immer wieder auch bewegend, wie das an den richtigen Platz kam. Es ist ja nur eine kleine Auswahl von dem, hat was geschehen dürfen. Hier im Gottesdienst haben wir dieses Blatt nur selten ausgeteilt, das kriegen immer die, denen wir dann schreiben, aber nehmen Sie es einmal mit und freuen Sie sich mit an dem, was hat gemacht werden können. Wenn wir heute unser Opfer geben, dann, Sie wissen, wie viele Aufgaben uns immer wieder wichtig sind. Am letzten Sonntag war der Hugo Honegger im Gottesdienst, der seit Jahren mit seiner Frau in Nairobi diese wichtigen Studentenwohnheime baut. Aber für eine andere Aufgabe möchte ich heute von Hilfe für Brüder ihr Opfer erbitten. Ich habe in diesem Jahr versucht, nach Angola zu kommen und das Visum wurde mir verweigert. Wir haben die Kirchenvertreterin
Manila getroffen und von der großen Not gehört, die dort in Angola herrscht. Gerade bei den evangelischen Christen, ein Viertel der Bevölkerung Angolas lebt als Flüchtlinge in der Stadt. Und wir haben immer gesagt, was kann man eigentlich tun, dass man besser dort helfen kann. Und nun hat sich ergeben, dass ein Pastor, ein Baptistenpastor, den ich gut kenne, der Pastor Fuchs aus Curitiba in Brasilien, gesagt hat, ich gehe für mehrere Jahre nach Angola. Der spricht Portugiesisch, weil die Brasilianer Portugiesisch reden und in Angola spricht man Portugiesisch. Und es war nur das Problem, dass sie mit ihrer schlechten brasilianischen Währung nicht die Flugkarte und den Transporter Kisten machen konnten. Und das ist so ein Projekt, das bei uns hinten unter ferner Liefen in unsere Fürbitteinformation kommt. Und das ist mir so wichtig. Der Pastor Fuchs, deutscher Herkunft, jetzt ganz Brasilianer, der seine Gemeinde aufgegeben hat und in die trostlosen Verhältnisse von Angola geht, wo man kaum mehr was kaufen kann, wo nur noch das Chaos regiert und der dort den Gemeinden und Christen im Rahmen der Evangelischen Allianz dort helfen will. Und wenn Sie mit Ihren Opfern die Fahrkarte und für sein Gepäck das finanzieren können, heute mit dem Opfer, dann danken wir Ihnen sehr dafür. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Walter Meyer, Mechaniker, 77 Jahre, Sonnenbergstraße 25. Patricia Kraus, ein Kind mit 3 Monaten, S-Bahn 50 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Und dort hörten wir das Wort vom guten Hirten. Auch das Wort aus Jesaja 40, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.